Fans wissen das, nach 90 Minuten ist das Fußballspiel vorbei. Mittlerweile muss man ja sagen, noch vielleicht 8, 9, 10 Minuten länger, weil irgendjemand zwischendurch so gezeigt hat und der Videobeweis das Ganze verlängert. Aber das Fußballspiel ist irgendwann vorbei. Die Arbeitswoche für viele fängt sie morgen an, für manche vielleicht auch nicht mehr, aber auch die wissen, auch so ein Rentnertag ist irgendwann mal vorbei. Die, die arbeiten, je nach Tarifvertrag, 40, 50, 32 Stunden, keine Ahnung, was für euch zutrifft. Aber auch der Arbeitstag ist dann irgendwann geschafft. Ein Schultag ist irgendwann mal vorbei. Und vielleicht sehnst du dich schon nach Urlaub, freust dich auf die Feiertage, die dann demnächst schon wieder kommen. Aber auch das ist ja irgendwann mal wieder Geschichte und ist vorbei. Alles, was wir genießen, mehr oder weniger, alles geht irgendwann zu Ende. Wir können das nicht halten. Und manchmal wünschen wir uns ja, dass die Dinge noch bleiben, dass wir irgendwie noch mal einen Teil davon zurückgewinnen können oder festhalten können. Junge Erwachsene wünschen sich, ich wäre gern noch mal Kind. Was war das toll, als ich mich um nichts kümmern musste, als das Hotel Mama wirklich alles geregelt hat, als die Kindheit so unbeschwert war. Und dann wird man ein bisschen älter, fängt vielleicht irgendwann an zu arbeiten, dann denkt man sich, ach Mensch, als ich Student war, was waren das noch Zeiten im Studium, diese wilden Zeiten mit den ganzen Partys, man hat ja eigentlich sonst gar nichts gemacht, hat das immer nur genossen. Und dann kommt der Ruhestand und dann denkst du dir, was war das noch, als ich morgens pünktlich auf die Arbeit gehen musste und die Karte hab stempeln lassen. Da hatte das Leben noch Ordnung und nicht dieses Lotterleben mit dauerhaft nur Vogelhäuschen bauen. Die Kinder ziehen aus, die Eltern denken sich, was war das toll, als hier noch Unordnung im Haus war, als da noch Chaos war, als da noch Geschrei war, als ich jede Woche streichen musste, weil die mit Wachsmalfarbe quer durchs Haus gelaufen sind und so. Wir können es aber nicht festhalten. Das Ganze verändert sich. Am Ende steht ein Ende. Und so merken wir ja auch im Leben, ganz egal, ob wir jünger oder älter sind, die Lebenszeit schreitet voran und sie wird irgendwann zu Ende sein. Wir sehen das, wenn wir in die Zeitung schauen. Die Todesanzeigen zeigen uns das. Wir gehen am Friedhof vorbei und wir merken, auch der wird immer voller. Da sind Menschen, die schon vor uns gegangen sind. Die Einschläge kommen vielleicht immer näher. Der Tod ist das eine, was uns Menschen sicher ist. Wir müssen nichts, wenn wir auf diese Erde kommen, außer sterben. Und mit dem Tod ist es aus. Da macht keiner zwischendurch noch mal so und verlängert noch mal was. Wir können es nicht wiederholen. Heute am Toten- oder Ewigkeitssonntag denken ja viele ganz bewusst darüber nach, über Sterben, an die Verstorbenen des letzten Jahres, Menschen, die aus dem Leben gegangen sind, deren Plätze leer sind, die uns fehlen. Und das erfüllt uns immer wieder mit Trauer und Schmerz, wenn wir das erleben, wenn wir vor den offenen Fragen stehen. Und trotzdem sprechen wir ja eben nicht nur von Totensonntag, sondern auch von Ewigkeitssonntag, weil wir sagen, es gibt eine Perspektive, die über diese Welt hinausgeht, eine Hoffnung, dass da noch mehr ist als das Leid, was uns betrifft. Wir haben in den letzten Wochen die Wunder aus dem Johannesevangelium in den Blick genommen und wir nehmen heute das letzte Wunder, eigentlich nicht das allerletzte, aber das letzte, was Jesus vor seinem eigenen Tod getan hat, in den Blick und wollen dabei noch einmal ganz bewusst auch verstehen, was es heißt, dass Trauer da ist in dieser Welt, dass aber auch Hoffnung da ist und Ermutigung. Und zwar nicht nur für die Menschen, die in den vergangenen Wochen und Monaten einen lieben Menschen verloren haben, sondern auch für uns alle, die wir, ganz egal, ob wir das wollen oder nicht, und ganz egal, ob wir jung sind oder älter, irgendwann diesem Thema gegenüberstehen werden. Ich lese aus Johannes 11, ab Vers 17, und weil das ein etwas längerer Abschnitt ist, habe ich ein paar Sachen ausgelassen. Ihr seht das, wenn ihr hier vorne mitlebt, immer dann, wenn drei Pünktchen sind, könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen, aber damit es ein bisschen geraffter ist, fassen wir das mal zusammen. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein, er ist doch schon 4 Tage tot, der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Wir schauen dieses Wunder an unter dem Thema mit dem Tod ist es aus und sehen da zuallererst die bittere Realität. Der Tod ist sicher, das ist ja die bittere Realität, der wir uns stellen müssen. Wir wissen, dass der Tod kommt und trotzdem ist das nicht leicht. Wir versuchen ja alles, um das möglichst weit von uns wegzuhalten, um uns möglichst nicht damit auseinanderzusetzen und uns darum zu kümmern, weil wir keine Antworten haben oder weil es uns so schwerfällt, Antworten zu finden und darüber zu sprechen. Und dann, wenn der Tod in unser Leben kommt, wenn wir diese schreckliche Fratze sehen, wenn wir diese Fragen ganz nah an uns heranbekommen, dann ist das ja noch da und es wird umso krasser, es lässt uns einfach nicht los. Der Tod lässt keinen von uns kalt. Keiner geht so locker damit um und sagt, hey, ja, lass uns mal über den Tod reden, tolles Thema. Ist nicht wie Wetter oder Fußball oder Autos oder Grills oder keine Ahnung sowas. Und hier in diesem Text kommt uns der Tod jetzt auf einmal ganz nah und wahrscheinlich kennen wir alle schon die Vorgeschichte von dem Ganzen, diese Lazarus-Geschichte, Lazarus, Maria und Martha, 3 Freunde von Jesus. Und wenn wir das Kapitel 11 im Johannesevangelium lesen, dann sehen wir, dass ja die beiden Schwestern so eine Art SOS-Nachricht zu Jesus geschickt haben und gesagt haben, Jesus, du musst kommen, dein Freund Lazarus, der ist sehr krank geworden. Und es ist klar, der hat jetzt nicht einen Schnupfen bekommen, sondern da geht es um Leben und um Tod. Und Jesus tut alles, aber er geht nicht los. Er scheint irgendwie das Ganze zu verzögern und die Jünger sind auch eigentlich ganz froh, dass er das nicht tut, weil sie wissen, in Jerusalem, da sind die Juden nicht so besonders begeistert über Jesus. Sie werden ihn wahrscheinlich irgendwie nicht positiv begegnen wollen. Und dann, als Jesus doch losgehen will, 4 Tage später, da sind sie, jetzt bleib aber wirklich hier, das hast du doch gut gemacht, dass du nicht losgegangen bist. Und Jesus sagt, doch, wir gehen jetzt los. Und er kommt nach Bethanien, aber zu spät. Lazarus ist gestorben. Und der Frust und die Verzweiflung bei den beiden Schwestern ist sehr groß. Ihr Leben ist völlig aus den Fugen geraten. Der Tod ihres Bruders entzieht ihnen die Lebensgrundlage. Das ist für unsere Ohren erstmal vielleicht gar nicht nachvollziehbar, aber in der damaligen Zeit braucht es ja für eine Frau immer einen Mann, der die Verantwortung für sie übernimmt. Nicht, weil die Frauen die Verantwortung nicht übernehmen konnten, sondern weil das kulturell so geprägt war. Sie standen immer irgendwie unter der Verantwortung oder über dem Schutz oder dem Kümmern eines Mannes. Und das war vielleicht erst der Vater, der Bruder, irgendwann der Ehemann. Die haben in der Gesellschaft die Verantwortung übernommen. Und jetzt stehen diese beiden Frauen plötzlich dort in Bethanien und ihre Verantwortungsperson ist nicht mehr da. Und sie müssen sich plötzlich um Dinge kümmern, um die sie sich bisher nie gekümmert haben. Alles ist weggebrochen. Und auch wenn wir uns das in der Weise so vielleicht nicht vorstellen können, erleben das aber ja trotzdem auch Menschen heute, wenn ein Ehepartner zum Beispiel stirbt. Da stirbt der Mann weg und die Frau steht plötzlich da und sagt sich, was ist denn eigentlich dieses Gerät, was da in der Garage steht mit den 4 Reifen? Wie ist es denn mit der Versicherung? Wie läuft das denn mit den Werkstattterminen? Wann muss das Auto denn eigentlich dahin? Und wann kommen diese Reifen da drauf, die noch im Keller liegen? Oder umgekehrt, da stirbt die Frau und der Mann steht da und denkt sich, was mache ich eigentlich, wenn ich in den Netto gehe? Was muss ich denn jetzt da einkaufen? Wie geht das denn mit dem Kochen? Sind 4 Portionen für mich an einem Tag oder reicht das für 3 Wochen? Was brauche ich denn alles? Wie komme ich mit dem Leben zurecht? Und die Waschmaschine? Kann die waschen oder ist die zum Bierbrauen gedacht? Das Leben krempelt sich plötzlich um, eine ganz neue Situation. Aber noch größer als die Verunsicherung ist ja hier im Text der Frust über Jesus. Die Frauen, Martha und Maria, beide kommen ja mit dieser anklagenden Frage zu Jesus oder dieser Aussage, wenn du da gewesen wärst, Jesus, wenn du rechtzeitig gekommen wärst, wenn du deinen Job ordentlich gemacht hättest, dann wäre Lazarus nicht gestorben. Also diese Frage, Jesus, wo warst du eigentlich? Warum bist du bewusst zu spät gekommen? Lazarus war dein Freund, Jesus. Warum hast du das getan? Und nicht nur die Schwestern bringen das ja auf den Punkt, auch die anderen Leute sprechen diesen Gedanken ja aus, wenn sie sagen, den Blinden hat er geheilt. Den kannte er gar nicht. Aber Lazarus, sein Freund, den hat er sterben lassen. Und diese Fragen fordern uns heraus, die lassen auch uns verzweifeln, dann, wenn wir dem Tod ins Angesicht schauen. Es ist die bittere Realität und auch die bittere Realität auch für Christen. Menschen werden krank. Gerade auch Christen werden krank und zwar nicht nur erkältungskrank, sondern lebensbedrohlich krank. Freunde von Jesus erleben die plötzlichen Schicksalsschläge. Ich denke an einen guten Freund von mir. Lange verheiratet waren sie schon als Ehepaar. Sie haben sich so sehr ein Kind gewünscht. Und dann kriegen sie nach vielen Versuchen, wo es nicht funktioniert hat, die Botschaft, sie werden Nachwuchs bekommen. Und dann sagen die Ärzte, ihr Kind wird vielleicht 32 Monate leben. Was für eine Botschaft. Da verliert eine Familie die Mutter, die gerade frisch zum Glauben gekommen ist. Und die Kinder, die die Mutter gebraucht hätten, die Töchter, die diese Orientierungsperson gebraucht hätten, sie stehen plötzlich ganz alleine da. Wo war Jesus da? Menschen, die für Jesus leben wollen, die noch so viele Ziele gehabt haben. Die großen christlichen Stars, die plötzlich aus dem Leben gerissen werden. Evangelisten auf dem Weg zur Evangelisation. Plötzlich sind sie weg. Jesus, wo warst du da? Es ist die bittere Realität, die zum Leben gehört, die auch die Grundlage bildet für einen Tag wie den Tag heute. Mit dem Tod ist es aus. Aber hat das das letzte Wort? Martha und Maria wird noch etwas anderes gezeigt durch die Begegnung mit Jesus, denn Jesus verändert die Vorzeichen. Ja, da ist diese Frage, wärst du da gewesen, Jesus? Was wäre gewesen, wenn du rechtzeitig gekommen wärst? Du warst nicht da, du hast nicht gehandelt. Doch was Jesus jetzt zeigt in diesem Moment, dass er sich Martha und Maria stellt, ist ja genau, dass er sagt, ich bin da. Zwar nicht, als du es dir gewünscht hast oder als du es erwartet hast oder wo es vielleicht alle gedacht hätten, es wäre angemessen gewesen, aber jetzt bin ich da. Martha und Maria, ich stelle mich eurem Frust. Ich halte das aus, dass ihr zu mir kommt, dass ihr mich anklagt und dass ihr mir eure Verzweiflung und euren Frust vor die Füße werft. Ich bin bei euch. Die beiden Frauen, sie können Jesus alles sagen, was sie betrifft, was sie bewegt. Und wenn Jesus nicht so groß wäre, dass er das aushält, dann wäre er nicht groß. dann wäre er kein großer Gott, wenn wir nicht mit unseren Klagen und unseren Frust zu ihm kommen könnten, wenn wir ihm das nicht sagen könnten, wenn ich in meiner Verzweiflung ihm nicht alles hinwerfen könnte, wenn ich ihn nicht verstehe angesichts von Leid und Tod, wenn ich nicht verstehe, warum die Arbeitsstelle verloren gegangen ist, wenn ich nicht verstehe, warum die Beziehung zu einem Freund, die Beziehung zum Kind, die Beziehung zu den Eltern nicht besser wird, wenn ich es nicht verstehe, wie er zulassen konnte, dass da Trennungen passieren. Dieser Freund, von dem ich eben erzählt habe, mit dem todkranken Kind, der hat mir erzählt, wie oft er nachts vor seinem Bett sitzt und kniet und Gott nichts anderes sagen kann, als einfach nur unartikuliert zu schreien, weil er Gott nicht versteht für diese Situation. Wir dürfen zu Gott so kommen. Die Bibel ist voll von diesen Berichten, wo Menschen Gott anklagen, wo sie ihn anschreien, wo sie ihn nicht verstehen. Er hält das aus. Und das Gute ist, dass auch wenn ich mit dem, was ich vielleicht gar nicht sagen würde oder wo ich auch meine gute Kinderstube vergesse und ihm das auch sage, nicht die feinen Worte gebrauche, sondern vielleicht auch mal die dreckigen Worte gebrauche, ich gehe immer noch zu ihm. Ich wende mich immer noch zu Gott und ich wende mich nicht von ihm ab. Als Mensch stehe ich ja in der Gefahr, dass wenn ich mit irgendjemandem ein Problem in der Beziehung habe, wenn ich Angst habe, mich der Person auszusetzen, dass ich versuche, den Kontakt dann auch ganz irgendwie abzubrechen oder mich so vielleicht still zurückziehe, weil ich keine Lust mehr habe, nochmal verletzt zu werden, wenn ich mich jemand hinwende und dann nicht das bekomme, was ich haben will. Und dann mache ich diese Kontaktsperre eben nicht nur mit Menschen, sondern genauso auch mit Gott und sage, ich gehe gar nicht mehr zu ihm, ich sage es ihm gar nicht, weil er wird ja eh nicht handeln. Und ich will diese Enttäuschung nicht nochmal erleben, also der kann mich mal. Aber wie gut, dass wir wissen können, wir können mit allem zu Gott kommen. Auch wenn wir mit ihm nicht einverstanden sind, wenn wir mit ihm nicht zufrieden sind, wenn wir ihn eigentlich am liebsten in den Wind schießen würden, auch dann können wir noch zu ihm kommen. Und wir dürfen ihm auch das sagen. Gott hält das aus, aber das Entscheidende ist, geh zu ihm. Lass dich von nichts von ihm abdrängen. Geh zu ihm hin, bei ihm ist der richtige Ort dafür. Du kannst Jesus alles sagen, auch vielleicht das, was heute bei der Erinnerung an den Tod dich verzweifeln lässt, was dich traurig macht. Sag es ihm. Martha macht diese Erfahrung. Sie geht zu Jesus und Jesus ermutigt sie und sagt ihr, dein Bruder, der wird auferstehen. Und klar, sagt Maria, sie ist ja schon auch irgendwie ein bisschen religiös gebildet, hat das schon mal gehört. Es gibt ja so eine Hoffnung, irgendwann kommt dieser jüngste Tag, ganz am Ende der Zeit, und da werden die, die geglaubt haben, irgendwie auferstehen, wie auch immer das sein kann. Ja, das weiß ich, sagt Martha. Und Jesus sagt ihr, Momentchen mal, das ist nicht für irgendwann, das ist heute. Auferstehung und Leben sind nichts, was irgendwann passiert, sondern diese Hoffnung passiert genau jetzt. Mit mir. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Ja, Martha glaubt. Sie hat diese Hoffnung, auch wenn es nur ein ganz kleines Fünkchen ist, was irgendwo tief in ihrem Herzen ist. Sie versteht noch nicht so ganz, was das heißen kann. Und als sie hinterher zusammen auf dem Friedhof stehen, ist das ja auch ganz schnell wieder verflogen, was das in der konkreten Situation dann bedeutet. Aber so ist das ja manchmal. Da ist dieses Glauben und dieses Warten, dieses Wissen und auch doch nicht Wissen, Glauben und Unglauben, Glauben und Zweifeln, das ist so nah miteinander verbunden. Und gerade auch in diesen Situationen, wo wir Gott nicht verstehen, wo wir auf das Eingreifen warten, wo die Krankheiten nicht gehen, wo die Gebete nicht erhört werden, wo ich nicht einen neuen Job finde, wo sich Situationen, Beziehungen nicht klären. Und ja, dann kommen wieder diese Fragen, Gott, wo bist du da? Ich glaube, es ist nicht einer hier unter uns, der diese Frage nicht schon mal irgendwo sich im Leben gestellt hat und mit Gott auch darüber gerungen hat. Und an diesen Punkten ist es, glaube ich, so wertvoll, dass wir nicht alleine unterwegs sind als Christen, sondern dass wir als Gemeinde zusammen sind, weil wir in diesen Situationen uns gegenseitig helfen können und uns ermutigen können, wo wir uns auch gegenseitig das bekennen können und sagen können, ich habe das so erlebt und ich weiß auch, wie lange du warten musst. Und nicht jedes Gebet wird erhört, aber wir stehen da mit dir zusammen. Wir tragen dich mit. Wir beten für dich. Es war jetzt ja bei mir Anfang der Woche keine lebensbedrohliche Situation, in der ich war, als ich mal diese Chance hatte, Krankenwagen zu fahren und mal das Krankenhaus zu schnuppern. Und trotzdem war es war eine solche Ermutigung von so vielen von euch, die Nachfrage zu bekommen, was ist denn eigentlich los, was ist denn passiert bei dir? Was hast denn du angestellt, was hast du gemacht? Ich kann da keine Antwort drauf geben. Und trotzdem war dieses Wissen, da sind Menschen da, die mittragen. Und ich glaube, dass das Menschen hier aus unserer Runde, die noch viel tiefer auch im Leid stecken, das noch viel deutlicher erleben können und wissen können, ja, wir sind füreinander da, wir tragen uns an diesen Stellen miteinander. Und nicht nur Menschen sind da, sondern auch Jesus ist da. In den Wartesituationen lässt er uns nicht alleine. Und er nimmt ganz klar Anteil, und das merken wir hier auch, als nämlich dann Maria, die zweite Schwester, jetzt kommt und ja die gleiche Anklage hat wie Martha, auch sagt, wärst du da gewesen, dann wäre das nicht passiert, dann ändert sich plötzlich bei Jesus seine Haltung. Beim Anblick der weinenden Frau erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Jesus ist bis in das Tiefste erschüttert. Er fängt an zu weinen, er wird zornig, aber gar nicht unbedingt über Maria, sondern über die ganzen Umstände. Und ich stolper immer wieder über diese Aussage, dass Jesus weint. Wenn ich mir vorstelle, Jesus ist so eine Art Superheld, dem keine Grenzen gesetzt sind. Und wenn wir die Wunder anschauen, die im Johannesevangelium überliefert sind, dann merken wir ja, für ihn gibt es anscheinend keine Grenzen. Der steht da und spricht in den Sturm und er läuft über das Wasser. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann erwarte ich doch, der geht auf den Friedhof und dann wird er aber mal richtig aufgeräumt. Im Superheldenkostüm gibt Jesus alles. Das Letzte, was ich erwarten würde, wäre, dass der da steht und weint. Aber Jesus weint. Wer von euch hat schon mal ein Bild von Jesus gesehen, wo er weint? Ich habe mal bei Google das eingegeben. Heutzutage kriegt man dann sofort einen Vorschlag, dank KI. Die haben das dann gleich ausgerechnet, wie das aussehen muss. Aber wenn man so diese klassischen Gemälde in Kirchen und so weiter anschaut, dann ist dann ja meistens Jesus so mit dieser Schwurhand oder so der Sieger, der Kämpfer. Aber es ist nie der weinende Jesus. Irgendwie haben wir Christen damit ein Problem, dass Jesus weint. Es gibt noch so ein paar Filmdarstellungen. Aber ich glaube, das liegt daran und zeugt davon, dass wir uns das nicht vorstellen können, dass es Gott so nah geht, wie es uns geht. Dass ihm das nicht egal ist, wie es uns geht. Dass unser Leid ihn nicht bewegt. Jesus weint. Das ist das Trauer, es ist die Trauer, das Mitleiden mit Maria und mit Martha in dieser Situation. Das ist auch eine Aussage über die Beziehung zu den beiden Schwestern. Ich bin genauso wie ihr traurig über den verstorbenen Lazarus. Ich bin bei euch auch in der Verzweiflung, auch in der Trauer. Ich bin bei euch, ich weine auch mit euch. Und daneben ist diese Trauer und ich glaube noch viel mehr, auch der Zorn, den Jesus hier zeigt, ja auch noch Ausdruck darüber, dass Jesus darüber traurig ist und zornig ist, was überhaupt in dieser Welt passiert ist. Dass es überhaupt den Tod gibt, dass es überhaupt das Leid gibt, denn Jesus weiß, es ist eine Zeit gewesen, wo das nicht so war. Und das sollte auch eigentlich ursprünglich ja nicht so sein. Gott hat die Welt geschaffen, da war der Tod nicht sicher. Und dann kommt er durch den Sündenfall in diese Welt, durch den ganzen Zerbruch. Und Jesus leidet darunter, dass die Sünde alles zerstört. Hier in der Begegnung mit seinen trauernden Freunden sieht Jesus ganz tief in dieses Angesicht davon, was die Sünde in der Welt alles kaputt gemacht hat. Dass die Sünde so weit gekommen ist, dass Menschen sterben. Und Jesus weiß, dass ihn selbst das alles kosten wird. Denn die Bibel sagt deutlich, die Trennung von Gott kann nur durch einen aufgehoben werden, der selbst keine Sünde getan hat, der sich selbst nicht von Gott getrennt hat. Und weil kein Mensch dazu in der Lage ist, wird Gott selbst Mensch und trägt das selbst. Jesus geht selbst diesen Weg und das, was hier beginnt in Bethanien, ist sozusagen der erste Dominostein in der ganzen Passionsgeschichte. Am Ende dieses Kapitels, wenn ihr noch weiter lest, dann trifft der Hohe Rat die Entscheidung und sagt, diesen Jesus, den müssen wir umbringen. Der muss getötet werden. Jesus weint, er kennt die Abgründe des Lebens, er hat sie selbst erlebt, Jesus war im Tod, Jesus selbst war tot. Und genau so begegnet er auch uns in unseren Abgründen des Lebens, ganz egal, was das ist. In Trauer, in Verzweiflung, in Einsamkeit, in Ausweglosigkeit, in allen offenen Fragen sind wir nicht alleine. Er steht bei uns und er weint mit uns. Und er kann das nachvollziehen. Es gibt ja nichts Schlimmeres als Menschen, die irgendwie zu mir kommen in der Situation und dann sagen, ja, so, wenn du denkst, wenn du denkst, es geht nicht mehr, genau so heißt dieser Spruch, kommt von irgendwo Licht her. Oder einfach so ein plattes Kopf hoch, das wird schon wieder. Die es nicht nachvollziehen können, was die Situation wirklich heißt. Und ja, es fällt uns ja auch manchmal schwer. Wir können uns nicht in alles 100% hineindenken. Bei Jesus wissen wir, er steckt 100% in unseren Situationen mit drin. Er kann das mitfühlen. Er versteht uns. Keine Situation ist für ihn fremd. Und er bringt neue Vorzeichen in unser Leben hinein, in unsere Welt hinein. Mit dem Tod ist es aus, bekommt eine neue Note, weil Jesus selbst stirbt und nicht im Tod bleibt. Und damit kommen wir noch zum dritten, was Jesus hier zeigt, die neue Aussicht. Und ich glaube, wir müssen an dieser Stelle uns wahrscheinlich noch mal einen Moment Zeit nehmen und in diese Situation wirklich hineindenken, was das eigentlich heißt. Was damals wirklich passiert ist. Wir lesen das so schnell, aber was muss das für ein Spektakel gewesen sein, im wahrsten Sinne des Wortes, als Jesus mit dieser Trauergesellschaft jetzt auf den Friedhof geht. Als er dort auf den Friedhof geht, und was werden die Leute gedacht haben, als Jesus vor dem Grab steht und sagt, wälz den Stein weg. Mach das Grab wieder auf. Nach 4 Tagen in einem Land mit deutlich wärmerem Klima, als das bei uns ist, wo es keine Kühlung und so weiter gab, da war jedem klar, was jetzt passieren wird. Wenn dieses Grab aufgeht und die Luft aus dem Grab nach außen geht, keine Ahnung, ob da Leute auch plötzlich Kreislaufprobleme bekommen haben, als sie das gerochen haben in dieser Situation, die Verwesung nach 4 Tagen, die schon voll im Gange war. Und es ist ja nicht nur, dass es dieser Gestank ist, den Jesus hier hervorruft und wo ja auch Martha zu ihm sagt, der Leichnam riecht schon, sondern es ist ja auch die Wunde, die Jesus wieder aufreißt. Wer schon mal einen lieben Menschen verloren hat, kennt diese Situation wahrscheinlich auch. Da ist der Tag des Todes, das ist die erste Wunde, die irgendwie so gerissen wird in unser Leben. Diese offenen Fragen, die wir haben. Und dann wissen wir, irgendwann wird der Termin festgesetzt, dann und dann ist die Beerdigung und dann fängt ja irgendwie so ein Schwebezustand an. Man hängt irgendwie so dazwischen, man weiß, die Person ist nicht mehr da, aber es kommen ganz viele Erinnerungen hoch. Man ist vielleicht auch abgelenkt mit all dem, was zu regeln ist, mit dem Bestatter und die Blumen und wer macht das mit dem Kaffee trinken und keine Ahnung, all das. Und dann ist trotzdem ja dieser finale Moment auf dem Friedhof, der setzt ja so einen Schlusspunkt. Dann, wenn der Sarg oder die Urne oder was auch immer wie wir das machen, dann ins Grab hineingelegt wird und dann fängt man an, das auch zu begreifen, mit dem man schaufelt selbst noch ein bisschen Erde hinterher, das setzt so einen Schlusspunkt. Und das ist auch für das Persönliche so wichtig zu sagen, ja, es ist Realität. Wir legen diesen Menschen jetzt in Gottes Erde. Und es wäre brutal, wenn da jetzt auf einmal jemand kommen würde und würde dann den Sarg nochmal aus dem Grab rausholen und würde sagen, jetzt gucken wir nochmal, war die Person eigentlich wirklich tot? Das würde alles wieder aufreißen, all das, was schon in dem Trauerprozess vorangegangen ist, das würde plötzlich wieder vor Augen stehen. Und Jesus ist an dieser Stelle ja genau so, dass er sagt, jetzt holen wir den nochmal wieder raus. Und für Martha ist das wirklich, zum einen, ja, sagt sie, der riecht schon, aber auch zu sagen, Jesus, was soll denn das jetzt? Du bist zu spät gekommen. Das ist doch so, du kannst es nicht mehr gut machen. Es gibt kein Zurück mehr. Hier ist die Hoffnung für die Auferstehung bei Martha schon wieder verflogen, aber Jesus zeigt, nein, ich handle hier und jetzt. Ich sage nicht nur, ich bin die Auferstehung und das Leben, sondern jetzt zeige ich das auch. Die Auferstehung, Hoffnung lebt. Und Jesus steht dort vor dem Grab und er ruft in diese dunkle Öffnung hinein, Lazarus, komm heraus. Und spätestens jetzt werden die Leute gedacht haben, der spinnt. Der hat sie nicht mehr alle. Und plötzlich merken sie, in dem Grab tut sich was. Vielleicht haben sie gehört, dass da ein Rascheln war, haben vielleicht schlurfende Schritte auf dem Boden des Grabes gehört und plötzlich sehen sie, da steht jemand, in so ein Leinentuch gewickelt, das Gesicht noch verhüllt, die Hände verbunden, steht dort in dem Grab und kommt da rausgelaufen. Und es ist Lazarus. Jesus hat gezeigt, die Worte von der Auferstehung sind keine Eintagsfliege, schöne Worte mit heißer Luft. Jesus ist nicht, wie viele Politiker vielleicht manchmal sind, viel gesagt ohne viel Inhalt. Er zeigt, durch ihn wird Auferstehung wirklich möglich. Der Tod verliert seine Macht. Das, was für uns wie eine Sackgasse wirkt, wird durch ihn plötzlich durchbrochen, wird zum Durchgangsstraße. Die Mauer schlägt er mit dem Hammer der Auferstehung durch. Er durchbricht, was bisher für uns als sicher galt. Die Sachlage ändert sich. Es gibt eine neue Aussicht. Jesus selbst geht in den Tod, damit seine Freunde nicht im Tod bleiben müssen. Er zeigt das hier an dieser Stelle. Er geht, am Ende des Weges steht sein eigener Tod, er geht für Lazarus, seinen Freund, diesen Weg und holt ihn aus dem Tod heraus. Der einzige Weg, dass Lazarus wieder auferstehen konnte, liegt daran, dass Jesus in sein eigenes Grab gehen wird. Der einzige Weg, die Bestattung von Lazarus zu unterbrechen, liegt darin, dass Jesus seine eigene Bestattung heraufbeschwört. Jesus musste in den Tod gehen, damit auch in deinem und in meinem Leben der Tod nicht das letzte Wort haben wird. Jesus weiß das und er tut es trotzdem. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem, um zu sterben, weil er uns Menschen, auch dich und mich, so sehr liebt, dass er diesen Weg geht. Und auch wenn wir damals in Bethanien gestorben wären und nicht Lazarus, wäre Jesus auch für uns diesen Weg gegangen. Und letztendlich ist er auch für uns diesen Weg gegangen, aus Liebe. Und das ist für mich der Trost und die Hoffnung im Angesicht von all den unverständlichen und unbegreiflichen Fragen, die Tod und Trauer immer noch für uns aufwirft. Gott ist immer noch voller Liebe zu uns. Gott stellt sich immer noch an unsere Seite. Er hat uns nicht vergessen. Selbst wenn ich ihn nicht verstehe, wenn ich nicht verstehe, warum ein Kind todkrank geboren wird, wenn ich nicht verstehe, warum ein Ehepartner bei einem jungen Ehepaar nach der Hochzeit direkt stirbt, warum ich nicht verstehe, warum Gott eine Ehefrau aus der Familie nimmt. Aber was ich weiß, ist, dass Gott am Ende an unserer Seite steht, ganz egal, wer ich bin. Dass Gott an unserer Seite steht und dass er mit uns weint und dass er uns unendlich lieb hat, dass ich ihm nicht egal bin. Denn der Gang von Jesus ans Grab von Lazarus und noch viel mehr der Gang an sein Kreuz zeigt mir, wie sehr er uns liebt. Das ist wie das Siegel unter der Urkunde. Das steht fest auch bei allem an Trauer und an Schmerz. Wer sein Leben für einen anderen gibt, sollte der uns nicht unendlich lieben? Mit dem Tod ist es aus. Ein Satz, den man in zwei Richtungen lesen kann. Ja, mit dem Tod ist es hier auf der Erde vorbei. Das Leben hat ein Ende, wir können es nicht verlängern, auch wenn wir das vielleicht gerne wollen. Der Tod hat das letzte Wort, aber eben nicht das allerletzte Wort. Wenn ich mit Jesus lebe, bekomme ich eine andere Perspektive. Der Tod ist nicht weg, Lazarus ist auch noch wieder gestorben, sonst wäre er sicherlich heute Morgen hier bei uns im Gottesdienst. Aber wer Jesus vertraut und sich ganz an ihn hängt und alles auf diese eine Karte setzt, der wird erleben, wie Jesus uns auch durchträgt und das neue Leben schenkt. Nach dem Tod kommt noch mehr. Das ewige Leben bei Gott, wo all das, was uns hier fragen lässt, was uns hier Trauer bereitet, was uns hier Schmerzen bereitet, dann nicht mehr zählt. Und von daher ist dieser Tag heute ein Tag, wo viele trauern. Aber auch ein Tag, wo viele Hoffnung haben. Und es ist ein Tag der Einladung, auch ganz neu an uns zu sagen, ja, häng dich an Jesus. Häng dich an Jesus und lass dich von den offenen Fragen nicht von ihm abbringen. Verzweifle nicht in der ungewissen Warteposition, vor der du stehst. Geh mit allem zu ihm hin. Gib deine Klage bei ihm ab, dein Unverständnis. Jesus kennt die bittere Realität des Todes nur zu gut. Er weint, aber er verändert die Vorzeichen, weil er neue Hoffnung schenkt und das auch zeigt, weil er stirbt und auferstanden ist und weil er lebt und diese Welt und auch unser Leben in seiner Hand hält. Amen.